Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Dina Netz ist am Mikrofon. Willkommen zu einer Sendung, in der wir zunächst einen großen Zeichner noch einmal zu Wort kommen lassen. Wolf Erlbruch, bekannt unter anderem für seine Geschichte vom Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat, oder für das philosophische Bilderbuch Die große Frage, ist am Sonntag in seiner Heimatstadt Wuppertal gestorben. Erlbruch, der mit vielen Preisen geehrt wurde, war nicht nur ein innovativer Zeichner, sondern als Professor für Illustration an mehreren Universitäten auch für eine ganze Generation von Studierenden prägend. Erlbruch selbst hat über die, die ihn prägten, mal gesagt:
Ich gehe meinen Weg halt wirklich und ich lasse mich natürlich inspirieren, die freie Kunst. Und es inspiriert mich ganz viel unterwegs und alles, was ich so selber sehe, inspiriert mich. Es geht zurück bis in die Höhlenmalerei, die mich auch beeinflusst hat streckenweise. Das geht über das Mittelalter, gotische Malerei, gotische Plastik und so weiter. Das sind so Dinge, die mich sehr interessieren, japanische Holzschnitte, überhaupt asiatische Kunst, auch Skulptur, Beckmann, also in der klassischen Moderne. Da gibt es dann einige Zeichner, die ich als Zeichner sehr schätze, wegen ihrer präzisen Guckarbeit. Das ist zum Beispiel Ernst Hubuch, den kaum noch einer kennt. Selbst in der heutigen Zeit gibt es, also in der Zeit nach der klassischen Moderne, gibt es auch noch einige, die mich durchaus erfreuen. Ich freue mich geradezu genauso über den 5H-Bleistift, der auf ganz festem Papier sehr hellgraue Striche macht. Und ich freue mich aber auch über den dicken Pinsel, der Tusche ausbreitet über einem rauen Papier zum Beispiel. Die armen Kinder, die immer nur mit der Maus arbeiten, haben diese wirklich körperlichen, kann man sagen, leiblichen Genüsse nicht, ne? Weil sie ja nicht mehr spüren, mit welchem Material sie arbeiten. Es ist alles gleich. Ja, ich denke, also ohne Humor kann man eigentlich gar nicht leben, weil das Leben ist zu schwierig, um ohne Humor da durchzukommen. Das heißt, also Humor ist ja eigentlich nicht Witzchen machen, sondern Humor ist auch so neben sich treten zu können und sich als merkwürdiges Phänomen in dieser Gesamtmenschentruppe wahrzunehmen und auch gelegentlich sich seltsam zu finden. Und sich um Gottes Willen nicht wichtig zu nehmen, auch dazu braucht man Humor natürlich, ne, irgendwo. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, kann es durchaus so sein, das ist mein Credo, dass man nicht in die Zukunft denken soll, sondern einfach losgehen soll. Und der Rest findet sich sowieso irgendwie, nur auf den Zufall ist Verlass, ne, steht bei mir im Atelier an der Wand ganz groß. Es wird täglich bestätigt, weil ich immer nur zufällig meine Brille finde zum Beispiel oder so. Ne? Aber es ist Verlass auf den Zufall. Planen ist Unsinn für so ein kurzes Leben. Irgendwas zu planen ist Unsinn.
Wolf Erlbruchs Leben ist nun nach 74 Jahren zu Ende gegangen. Wir hörten den großen Zeichner hier noch einmal mit Ausschnitten aus einem Gespräch, das meine Kollegin Ute Wegmann mit ihm geführt hat. Das ganze Gespräch können Sie auf unserer Internetseite noch einmal nachhören unter deutschlandfunk.de/Bücher für junge Leser. Ganz unten ist der Link. Und Ute Wegmann ist auch jetzt hier bei mir im Studio, denn traditionell setzen wir uns in der Redaktion der Bücher für junge Leserinnen und Leser vor Weihnachten zusammen und machen einen Geschenketisch. Auf den kommen Bücher für alle Altersgruppen, die wir Ihnen noch in letzter Minute als mögliche Weihnachtsgaben ans Herz legen möchten. Wir, das ist also in diesem Fall meine Kollegin Ute Wegmann mit mir im Deutschlandfunkstudio. Vielen Dank fürs Mitmachen.
Oh, bitte. Ich freue mich.
Und mein Kollege Jan Drees hat uns seine Geschenktipps schon vorab eingereicht. Der ist also zumindest gedanklich auch dabei. Auffällig ist in diesem Jahr, dass bei vielen Titeln die Bilder im Mittelpunkt stehen. Ich will jetzt aber nicht vorgreifen, sondern gleich zum ersten Buch kommen. Zwei unserer Geschenktipps befassen sich mit der Schönheit der Natur. Wie derzeit so viele Bücher, die Kinder für das sensibilisieren wollen, was durch den Klimawandel bedroht ist. Lucia J. von Seldeneck und der Illustrator Florian Weiß widmen sich den Bergen. Berge, 35 Geschichten zwischen unten und oben heißt ihr Buch, das Ute Wegmann als Weihnachtsgeschenk aber auch sonst empfiehlt. Ute Wegmann, ist das ein Sachbilderbuch über Berge? Was erwartet uns?
Es ist viel mehr. Schon das Vorsatzpapier zeigt beeindruckende, fremdartige, hohe, schmale Berge, die bis oben bewachsen sind mit kleinen Kiefern, die sich wie so Bergziegen an das Gestein zu klammern scheinen. Und das alles in einer Technik des, ich nenne es jetzt mal Pointillismus, aber noch ein bisschen feiner. Und später werden wir erfahren, dass diese Berge die chinesischen Zhongyang-Berge sind und die Technik tatsächlich der Tattoo-Technik abgeschaut wurde. Also es ist ein wunderschön gestaltetes Buch, kleinformatig, kompakt, Über 35 Berge mit 35 Geschichten, die sich mal an Fakten orientieren, also sachbuchmäßig, wie zum Beispiel der Vulkanausbruch des isländischen Eyjafjallajökull im April 2010, der ja den kompletten europäischen Flugverkehr damals lahmlegte. Und wir lesen hier nochmal die sukzessive Schließung der Flughäfen, tagebuchähnlich. Ganz anders dagegen eine sehr amüsante Erzählung über zwei Paparazzi auf dem Schweizer Berg Ochtla. Sie versuchen, ein Gespräch und Fotos zweier berühmter Menschen zu dokumentieren. Sie hatten sich einen Tipp erkauft und als die beiden Prominenten an der angekündigten Raststelle ankommen, schütteln die sich derart vor Lachen, dass der Fotograf kein Bild machen kann und der schreibende Kollege natürlich auch gar kein Wort erfährt. Und erst später erfahren wir hingegen, es waren Reinhold Messner und Angela Merkel. Also sehr, sehr amüsant. Und es gibt aber auch tragische Geschichten, zum Beispiel über den Fotografen, der von einem Vulkanausbruch überrascht wird, sich auf seine Kamera wirft und somit seine Bilder retten kann. Also vielerlei Geschichten, die alle großartig sind.
Das ist jetzt eher so das Anekdotische. Erfährt man denn über die Geschichten hinaus noch etwas über die Berge?
Ja, es gibt so zwei Arten von Infokästchen. In der Geschichte erwähnte Fakten werden zum Beispiel nochmal bestätigt, wie das Verbot, den Uluru zu besteigen, den heiligen Berg der Aborigines in Australien. Und dann hat aber jeder Berg eine handgeschriebene Tafel, die Höhe, Alter, Gebirge, Steinart, Land und die Erstbesteigung deklarieren und auch noch eine Typisierung vornehmen.
Und inwiefern bauen diese Geschichten aufeinander auf? Also wie sind sie sortiert?
Ausgesucht wurde nach dem Prinzip der Höhe. Es beginnt mit dem Fliegenberg in Berlin-Lichterfelde, Höhe 59,4 Meter, Typ Aufschüttung, wo Otto Lilienthal seine ersten Flugversuche startete. Und es endet als vorletzten Berg mit dem Mount Everest, dem höchsten Berg der Welt, 8848 Meter in Nepal. Aber richtig enden wird es mit dem Berg Anatol aus dem unvollendeten Roman von René Dumas, der auf einem angeblich unbekannten Inselkontinent steht und dessen Besteigung nie möglich sein wird. Ein großartiges Buch für die ganze Familie.
Ute Wegmann empfiehlt Berge. 35 Geschichten zwischen unten und oben von Lucia J. von Seldeneck und Florian Weiß, Buchgestaltung Mara Burmeester. Das Buch ist im Kunstanstifter Verlag erschienen, für alle ab 10 Jahren. Kindern die Schönheit der Natur nahe bringen, das möchte auch unser nächster Weihnachtsgeschenktipp, der aus den Niederlanden kommt. Jesse Gosens und die Illustratorin Marieke ten Berge stellen 35 Tiere vor in ihrem Sachbilderbuch Unser wildes Zuhause – Tiere im hohen Norden. Jan Drees hat es gelesen und angeschaut.
Am 21. Dezember wird die Polarnacht den hohen Norden in vollkommene Dunkelheit tauchen. Im Restlicht dieses Jahres lohnt vorher der Blick in ein schneeweißes Bilderbuch, das zahlreiche Polartiere vorstellt. Die niederländische Illustratorin Marieke ten Berge verbindet in ihrem Kompendium Unser wildes Zuhause Tierillustrationen mit Texten Jesse Gosens. Sie stellen bekanntere Tiere vor, Elche und Eisbären, auch fremdere Lebewesen wie die Dreizehenmöwe, den Basstölpel oder auch einen Klippenbrüter, der aussieht wie der kleinere Bruder eines viel bekannteren Polarbewohners.
Tortalg heiße ich. Darunter kannst du dir sicher wenig vorstellen. In Frankreich nennt man mich Petit Pinguin, kleiner Pinguin, weil ich ein Land wie ein Pinguin watschele. Und die Engländer sagen Razorbill zu mir, das bedeutet Rasiermesserschnabel.
Hier wird die Besonderheit der 35 Tierporträts deutlich. Die Polarbewohner sprechen für sich, stellen sich ihren Leserinnen und Lesern unmittelbar vor. Das erhöht die Identifikation mit den schützenswerten Rentieren, Polarfüchsen und Walrossen. Im Vorwort schreibt Marieke ten Berge, dass sie genau das erreichen möchte. Alle, die unser wildes Zuhause lesen, sollen feststellen, dass es lohnt, für den Arten- und Klimaschutz einzustehen.
Die Natur im Norden ist sehr verletzlich. Nirgendwo auf der Erde sind die Folgen des Klimawandels deutlicher spürbar als in den Polargebieten. Das Sommereis schwindet, die Gletscher schmelzen, der Permafrost taut. Die Meere erwärmen sich. Sehr viele Tiere sind in ihrer Existenz bedroht.
Jedem Tier ist eine Doppelseite gewidmet, mit einer großen Linolschnittillustration und einem kleinen Steckbrief, in dem auch der jeweilige Grad der Gefährdung angegeben wird. Dazu ist ein aufwendig recherchierter Text abgedruckt. Und weil diese Texte persönlich gehalten sind, dürfen die Robben, Eisbären und Schwalben schwätzen. Es gibt also nicht nur lexikalisches Wissen über Vorkommen, Aussehen und Lebenserwartung, sondern immer auch den fast prahlenden Blick. Der Polarhase mit den scharfen Krallen verrät, dass er sich im Frühling verrückt aufführt wie der Märzhase aus Lewis Carrolls Alice im Wunderland. Der Pottwal brüstet sich damit, dass einer seiner Vorfahren das Walfangschiff Essex versenkt und Herman Melville zu seinem Romanklassiker Moby Dick inspiriert hat. Der Krabbentaucher wiederum ist empört, weil es Menschen gibt, die wagen, ausgerechnet aus ihm eine Speise zu bereiten, die Kiwiak genannt wird.
Es heißt, dass der Polarforscher Knut Rasmussen nach dem Genuss von Kiwiak an einer Vergiftung gestorben ist. Geschieht ihm recht.
Diese Mischung aus flapsigen Selbstbeschreibungen, biologischem Fachwissen und künstlerisch hochwertigen Illustrationen macht unser wildes Zuhause-Tiere im hohen Norden zu einem wertvollen Weihnachtsgeschenk für Leserinnen und Leser ab 5 Jahren. Viele Stunden kann man sich mit diesem aufwendig recherchierten, hochwertig gestalteten Buch beschäftigen, bis einem die tierischen Polarkreisbewohner geradezu verwandtschaftlich nahegekommen sind.
Jan Drees rät zur Annäherung an Tortalg, Pottwal und Krabbentaucher über das Sachbilderbuch »Unser wildes Zuhause – Tiere im hohen Norden«. Texte von Jesse Gosens, illustriert von Marieke ten Berge, aus dem Niederländischen übersetzt von Eva Schweikart. Der Aladin Verlag empfiehlt das Buch ab 5 Jahren. Es ist übrigens gerade auch mit dem Lux-Preis des Monats Dezember ausgezeichnet worden.
Und jetzt kommen wir zum ersten Tipp von Dina Netz, der Weihnachten schon im Titel trägt. Und täglich grüßt der Weihnachtsmann, heißt der Kinderroman von Sonja Kaiblinger, mit Illustrationen von Nikolai Renger. Allerdings muss man sich fragen, heißt es wirklich Weihnachtsmann? Denn Mann ist auf dem Titel durchgestrichen und durch Kobold ersetzt. Und außerdem, ob Kobold oder Mann, man denkt doch auch sofort an den Film und täglich grüßt das Murmeltier. Gibt es da Parallelen, Dina Netz, oder ist das Zufall?
Das ist natürlich gar kein Zufall. Die Hauptfigur in diesem Kinderroman ist ein Junge, Mark, der wie der Schauspieler Bill Murray in dem berühmten Film ein besserer Mensch sein könnte. Es geht los mit einem total missglückten Weihnachtsfest. Die Mutter der Familie ist traurig, weil der traditionelle Stern für den Baum fehlt und weil die älteste Tochter Anna nicht da ist. Die kleinen Zwillingsschwestern haben sich Streiche für den Weihnachtsmann überlegt, weil er nicht sieht, wie unterschiedlich sie sind und ihnen immer identische Geschenke bringt. Den Großonkel in der Kellerwohnung hat man gleich gar nicht eingeladen. Am Ende des Festes steht der Baum in Flammen, der Braten ist verbrannt, die Oma hat ein paar Haare eingebüßt, der Lieblingsweihnachtspulli von Marks Schwester Jenny ist kaputt. Kurz, es wird das furchtbarste Weihnachtsfest aller Zeiten. Aber am nächsten Morgen wacht Mark auf und es ist wieder der 24. Dezember. Auf seinem Fensterbrett sitzt ein kleiner grüner Kobold, da ist er, der ihm erklärt, dass die ständige Abteilung zur Neugestaltung total versauter Anlässe, kurz Santa, beschlossen hat, diesen Weihnachtstag zu reparieren. Und das versuchen Mark und der Kobold Stanislaus dann.
Ein Weihnachtsbuch als Empfehlung ist natürlich immer toll, aber was macht denn dieses Buch von Sonja Kaiblinger außerdem noch schenkenswert?
Man hört es vielleicht schon ein bisschen heraus, Frau Wegmann. Dieser Kinderroman, das ist so eine turbulente, manchmal sogar burleske Weihnachtskomödie, die aber einen ernsten Kern hat. Nämlich den, dass die Familie sich darauf besinnt, dass sie eine Familie ist und nicht ein Haufen Einzelwesen. Und dass Mark, der sich bisher wenig eingebracht hat, begreift, was ihm diese Familie bedeutet und er auch ihr. Das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber diese Botschaft ist halt eingebaut in einen wahnsinnig witzigen Roman. Sonja Kaiblinger lässt Mark diesen Weihnachtstag, den der Kobold unter dem Stichwort Schumanns Weihnachtsdesaster führt, insgesamt 4-mal erleben, weil eben auch Änderungen, die Mark vornimmt im Handlungsablauf, nicht unbedingt das bewirken, was er sich vorgestellt hat. Also und täglich grüßt der Weihnachtsmann oder Kobold. Das ist so ein unterhaltsamer Familienschmöker für die Weihnachtsferien mit ausreichend Tiefsinn.
Sonja Kaiblinger und täglich grüßt der Weihnachtsmann Kobold mit Illustrationen von Nikolai Renger, Dressler Verlag, 210 Seiten, 16 Euro ab 8.
Und jetzt kommen wir zu einem spanischen Buch, denn Spanien war dieses Jahr Gastland der Frankfurter Buchmesse. Deshalb sind einige spanische Kinderbücher auf Deutsch erschienen und bei den Bilderbüchern mag sich manche oder mancher gewundert haben, dass sie so reife Geschichten erzählen, die doch eher Kinder ansprechen dürften, die schon lesen können. Das hat mit der spanischen Lesetradition zu tun. Dort rezipieren alle Altersgruppen Bilderbücher. Und zu diesen Bilderbüchern für etwas ältere Kinder zählt auch die Mobbing-Geschichte »Geraubte Namen« des katalanischen Autors Tassis. Klingt erstmal nicht nach Weihnachtsgeschenk. Jan Drees erklärt, warum er das Buch dennoch auf den Gabentisch legt.
Die Schmerzen, die entstehen durch Mobbing und Schikane, zeigt Geraubte Namen, ein Bilderbuch, das bereits 2010 im katalanischen Original erschienen ist. Es berichtet von einem bemitleidenswerten Schüler, der zunächst mit einem Apfelkopf dargestellt wird, inmitten der anderen, die wie Birnen aussehen.
In der Schule haben sie ihn mir geraubt. Sie nennen mich Streber, weil ich mitmache. Sie nennen mich Weichei, weil ich mich nicht prügele. Einmal hatte ich eine Freundin, aber die anderen haben es bemerkt und sie mir weggenommen. Meine Schule, mein Gefängnis, jede Stunde eine Strafe.
Dieser apfelköpfige Ich-Erzähler fühlt sich fremd inmitten seiner Mitschülerinnen und Mitschüler. Er oder sie ist ein hoffnungsloser Charakter. Einsam kommt diese Figur den Leserinnen und Lesern mit gesenktem Haupt entgegen und klagt: allen anderen Menschen brächte der Tag etwas Schönes, Sonnenstrahlen, Brötchenduft, außer ihm, weil er keinen Namen hat.
Wenn es nach der letzten Stunde klingelt, verschwinde ich schnell und verstecke mich, bis alle anderen weg sind.
Angedeutet wird, dass dieses Kind bis zur Selbstmordfantasie verzweifelt ist. Die Härte des schulischen Umfelds spiegelt sich in den stark konturierten Holzschnitten, mit denen Tassis seine Geschichte illustriert. Das hüfthohe Geländer, an dem die Figur mehrfach mit dem Gesicht zum Betrachter lehnt, zeigt die Barriere, die zwischen ihm und der Mitwelt errichtet wurde. Die Figur, sie wird gehänselt, weil sie von angeblich kruden Fantasien besetzt ist. In der Umkleidekabine wird ihr die Hose weggenommen. Auf dem Pausenhof will niemand mit ihr spielen. Ausgesetzt ist sie, stigmatisiert. Bemerkenswert ist, dass Tassis geraubte Namen vom Verlag für junge Leserinnen und Leser ab 7 Jahren angeboten wird. Natürlich kann man fragen, ob dafür die Härte auf Bild- wie Textebene allzu düster und beängstigend geraten ist. Doch erinnert man sich während der Lektüre möglicherweise, dass diese Mobbing-Geschichte von einer psychischen Gewalt erzählt, die einige Kinder tatsächlich erfahren, dass es diese Düsternis und Härte durchaus im Leben der Jüngsten geben kann. Durch diese Härte und aufgrund der sezierenden Genauigkeit der Darstellung stellt sich geraubte Namen schonungslos auf die Seite seines gepeinigten Helden und damit auf Seiten all jener, die auch im wirklichen Leben Ausgrenzungserfahrungen machen. Allerdings wird ebenso gezeigt, dass niemand seinem schlimmen Schicksal ausgeliefert sein muss. Am Ende des Buchs gibt es einen zarten Hoffnungsschimmer. Und dass die Leserinnen und Leser diesen Schimmer ermöglichen, dadurch, dass sie dem Jungen gefolgt sind, dadurch, dass sie ihm zugehört haben, macht diese Geschichte en passant zu einer Parabel über die heilenden Möglichkeiten des Geschichtenerzählens an sich.
Das sagt Jan Drees über geraubte Namen von Tassis. Jochen Weber hat das Bilderbuch aus dem Katalanischen übersetzt. Es ist in der Edition Braclo erschienen. Der Verlag empfiehlt es ab 7 Jahren. Marguerite Aboué wuchs in der Elfenbeinküste auf, zog dann nach Frankreich. Bekannt wurde sie mit ihrer Comicreihe für Jugendliche und junge Erwachsene, die sich um Aya dreht, eine junge Frau in der ivorischen Hauptstadt Abidjan. Danach hat Aboué eine zweite Comicserie um ein jüngeres Mädchen ins Leben gerufen. Akissi heißt die Protagonistin. Gerade ist der 4. Band auf Deutsch erschienen, Die Königin der Nervensägen, gezeichnet vom Franzosen Mathieu Sapin. Ute Wegmann, warum empfehlen Sie uns Akissi?
Wir sehen hier ein Afrika mit allen Alltäglichkeiten, die uns ebenso in Paris, London oder New York begegnen könnten. Nur das Setting ist eben ein afrikanisches Dorf, wo die Kinder auch schon mal barfuß laufen oder mal ein Baby auf dem Bürgersteig krabbelt. Das erste Kapitel heißt Erzwungene Liebe, weil die Kinder alles daran setzen, dass ein Trennungskind nicht aus dem Dorf wegziehen muss. Das zweite Kapitel Alltagspoesie, hier sollen die Kinder in der Schule Gedichte zu etwas Alltäglichem schreiben und Akissi, unsere Protagonistin, hat überhaupt keine Idee, bis ihr Bruder so laut pupst und das ständig, dass sie dazu ein Gedicht macht. Das dritte Kapitel will ich auch noch erwähnen, es heißt Adieu Paris, weil Akissi und ihre Freunde alles daran setzen werden, dass sie nicht nach Paris muss, um doch zur Schule zu gehen. Wir sehen hier so eine autobiografische Verbindung natürlich. Und dieses Drama durchzieht thematisch mehr oder weniger den ganzen 4. Band. Es ist aber vor allen Dingen, wie der Untertitel schon verrät, Die Königin der Nervensägen, sehr witzig. Und alle Geschichten, wie gesagt, könnten auch in Europa spielen, haben aber alle so einen ungewöhnlichen Dreh und immer eine Besonderheit. Denn wer hat in Europa schon einen kleinen Affen als Haustier? Und dass alle Menschen schwarz sind, das ist selbstverständlich.
Das ist nicht so selbstverständlich in der Kindercomic-Literatur. Insofern ist Akisi schon deshalb herausragend. Was ist denn zur Umsetzung der Reihe zu sagen?
Wir haben immer einzelne Geschichten, die aber ja dennoch so ein bisschen aufeinander aufbauen. Immer 6 Seiten pro Geschichte mit Panels und Sprechblasen. Und diese 6 Seiten sind von ungeheurer Energie und Kraft und dialogisch absolut amüsant, weil Akisi mit ihrer direkten Art umwerfend witzig daherkommt. Und es ist natürlich auch alles sehr, sehr bunt. Also wir haben ein sympathisches, kraftvolles Mädchen, die aber vor allem durch ihre Hilfsbereitschaft und ihren Ideenreichtum besticht. Und Themen, die sich durch diesen Comic ziehen, sind das Leben von Grundschulkindern, alles, was da anfällt eben. Der nervige Bruder, Angst vor Trennung, Angst vor Umzug, Hausaufgabenstress. Ich kann nur raten, dieser Band ist der 4. Sie haben es schon gesagt, die anderen 3 sind mindestens genauso amüsant und toll. Auf die Katzen fertig los, Vorsicht, fliegende Schafe, so die Untertitel. Es sind einfach super Typen und ganz tolle Nebenfiguren.
Ute Wegmann empfiehlt gleich die ganze Kindercomic-Reihe Akisi von Marguerite Aboué. Gerade ist bei Reprodukt der 4. Band Die Königin der Nervensägen erschienen, illustriert von Mathieu Sapin, aus dem Französischen übersetzt von Silf Bannenberg, ab ungefähr 6 Jahren. So, und wir sind hier beim Radio, deshalb habe ich auch noch was zum Hören auf den Geschenktisch gelegt. Ein Hörbuch. Ottfried Preußler hat die Winterzeit besonders geliebt. Viele seiner Geschichten spielen deshalb unter anderem bei Eis und Schnee. Ottfried Preußlers Tochter Regina Stieglohr hat Ausschnitte aus den berühmten Geschichten ihres Vaters zu einem Hörbuch zusammengestellt. Titel: Winterzeit tief verschneit. Da begegnen uns natürlich die kleine Hexe, der kleine Wassermann, Zwottel und viele andere Bekannte, alle im Winter. Für einen Höreindruck habe ich eine Geschichte ausgewählt, die mit einem verpatzten Schneeausflug beginnt und mit dem größten Schneemann der Welt endet. Peter Kämpfe liest Schneemann bleibt Schneemann.
In den letzten Jännertagen hat es noch einmal kräftig geschneit. Der Schneepflug, der damals bei uns in Reichenberg noch von Pferden gezogen wurde, hatte meterhohe Schneewälle zu beiden Seiten der Straße zusammengeschoben. Bäume und Sträucher waren mit Raureif überzuckert. Dicke Eiszapfen hingen von den Dächern herab, sie funkelten in der Sonne wie pures Bergkristall. Dies war ein Tag wie geschaffen zum Skifahren und Rodeln.
Ein Ausschnitt aus Schneemann bleibt Schneemann von Ottfried Preußler, gelesen von Peter Kämpfe. Alle Geschichten auf der CD Winterzeit tief verschneit sind sehr stimmungsvoll gelesen. Man hört das Kaminfeuer förmlich knistern beim Vortrag von Jodie Ahlborn, Julia Nachtmann und eben Peter Kämpfe. Das Hörbuch ist bei Silberfisch erschienen, ab ungefähr 5 Jahren.
Adventskalender.
Ich bin Stefanie von Oppen und Redakteurin beim Literaturmagazin Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Ich verschenke in diesem Jahr das Jugendbuch »All die Farben, die ich dir versprach« von Zulfa Katou. Es ist die Geschichte von Salama, die den syrischen Bürgerkrieg mitten in Homs erlebt. Gerade hat sie angefangen, Pharmazie zu studieren und schon muss sie in einem Krankenhaus mithelfen, schwer Verletzte zu versorgen. Die 18-Jährige erlebt das ganze Grauen des Krieges und wächst Tag für Tag über sich hinaus. Sie erträgt das nur, weil es einen großen Zusammenhalt unter den Menschen gibt, so wie ihre beste Freundin und Cousine Laila. Die ist hochschwanger. Und Salama beschließt, mit der einzigen Überlebenden ihrer Familie und deren ungeborenem Kind zu flüchten. Wäre sie nur nicht in Kenan verliebt, der unbedingt bleiben möchte. Das Besondere an dem Buch ist, dass Zulfa Katou den Jugendlichen zwar viel zumutet mit den sehr realistischen Schilderungen des Krieges und dem unglaublichen Leid, das vor allem auch Kinder trifft. Indem sie aber den Mut, die Kraft und die Lebensfreude ihrer Protagonistin beschreibt, zeigt Katou, wozu wir auch in schlimmsten Lebenslagen fähig sind. Und der Autorin, deren Familie selbst ursprünglich aus Syrien kommt, gelingt es, auch viel über das Leben, die Kultur, die Schönheit ihres Landes zu vermitteln. Und das angesichts der aktuellen Kriege in der Ukraine und auch immer noch in Syrien. Ich schenke dieses Buch meinen beiden Nichten, die sehr gerne möglichst dicke Bücher lesen, sich immer mehr für das Weltgeschehen interessieren, aber auch so langsam entdecken, wie schön es ist, verliebt zu sein. Außerdem ist eine der beiden Nichten ein großer Fan von südkoreanischem K-Pop. Und Zulfa Katou schreibt, dass sie davon träumt, der südkoreanische Rapper Kim Nam-yoon würde eins ihrer Bücher lesen.
Stefanie von Oppen steckte den Jugendroman »All die Farben, die ich dir versprach« von Zulfa Katou in unseren Adventskalender. Rasha Kayat hat den Roman aus dem Englischen übersetzt. Der Dressler Verlag empfiehlt ihn ab 16 Jahren. Alle Infos zu unseren Buchgeschenkempfehlungen für Kinder und Jugendliche finden Sie unter deutschlandfunk.de/Bücher für junge Leser. Vielen Dank ans ganze Team, das unseren Geschenketisch bestückt hat. Mein Name ist Dina Netz. Ich wünsche Ihnen frohe und gesunde Festtage.